zur Therapie gehört ja auch die Schubtherapie und hier kann man sagen, dass die MOGAD-Patienten insgesamt sehr, sehr gut auf Steroide ansprechen. Das auch, sagen wir mal, wenn ein Patient, habe ich einige auch schon erlebt, die auch beidseitig erblindet waren, dass wenn man die Patienten mit Kortikoiden und auch Plasmaseparationen behandelt, dass die sich auch wieder komplett erholen können.
Das war die Stimme von Privatdozent Dr. Marius Ringelstein, mit dem ich mich heute zum Thema MOGAD unterhalten werde, also MOG-assoziierte Erkrankung. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologinnen. Mein Name ist Sven Meuth, ich bin Direktor der Neurologischen Universitätsklinik in Düsseldorf. Und zusammen mit meinem Kollegen Matthias Meurer, dem Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte, moderiere ich diesen Podcast. Wir sind immer bemüht, spannende und aktuelle Themen in der klinischen Neurologie zu identifizieren und mit unseren Gästen aufzuarbeiten. Ja, lieber Marius, ich bin ganz froh, dich heute hier im Podcast als Gast zu haben. Du stehst ja definitiv, also für verschiedene Erkrankungen, aber allen voran auch für die MOGAD. Und ich dachte, das ist ein Krankheitsbild, was wir hier mal im Rahmen des Podcasts diskutieren sollten. Auch weil sich ja doch in den letzten Jahren immer wieder was getan hat. Also erstmal herzlich willkommen und ich würde dich gerne fragen, was gibt's Neues zur MOGAD?
Ja, Sven, vielen Dank für die Einladung auch. Ja, ich denke, es ist ein sehr lebhaftes Feld, wo sich wirklich in den letzten Jahren auch viel entwickelt hat. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass wir auch noch viele offene Fragen haben. Ich denke, als absolutes Highlight dieses Jahres ist sicherlich zu nennen, dass wir neue vorgeschlagene Diagnosekriterien bekommen haben, die jetzt kürzlich auch in Lancet Neurology publiziert wurden und die ich persönlich eigentlich auch gut finde. Hier ist es eben so, dass es ähnlich wie vielleicht bei den NMOSD-Diagnosekriterien relativ einfach ist, eine MOG deutlich positive Erkrankungen, assoziierte Erkrankungen dann zu diagnostizieren. Hier brauchen wir in einem zellbasierten Assay den Nachweis von MOG-Antikörpern mit einem hohen Titer. Das ist definiert als größer gleich 1 zu 100. Und dann brauchen wir ein typisches klinisches Symptom oder Syndrom, da in erster Linie natürlich die Sehnerventzündungen oder auch Myelitiden, aber auch zum Beispiel die ADEM. Was neu ist, auch im Vergleich zu den 2018 von Sven Jarius schon vorgeschlagenen Kriterien, ist die Frage, wie geht man um mit relativ niedrigen Titern. Hier ist es also niedrig-titrig ist definiert als ein Titer zwischen eben 1 zu 100 und 1 zu 10. Und da ist es so, dass man dann zusätzliche klinische oder auch MR-Kriterien erfüllen muss, um wirklich die Diagnose einer MOGAD dann auch stellen zu können.
Jetzt haben wir ja, wenn ich das richtig erinnere, wenn man zum Beispiel kindliche MS betrachtet oder ADEM-Fälle betrachtet, man findet ja dann doch in 10-15% der Fälle eben positive MOG-Antikörper. Lässt sich das dann allein über den Titer rausstellen oder bleibt da eine gewisse Unschärfe?
Also ich denke, man muss auf jeden Fall unterscheiden tatsächlich zwischen kindlichen Patienten und erwachsenen Patienten, auch was die klinische Manifestation betrifft. Bei Kindern ist es deutlich häufiger so, dass die Patienten eine ADEM haben oder eben eine ADEM-ähnliche klinische Manifestation. Und dass Kinder dann auch tatsächlich in 60% der Fälle für MOG-Antikörper positiv sind. Bei den Erwachsenen ist es eher so, dass wir natürlich Sehnerventzündungen und Myelitiden haben und die ADEM-Manifestation eher selten ist. Im Erwachsenenalter ist es natürlich auch auf der Gegenseite so, dass wir sehr viel häufiger die MS sehen, die wiederum bei Kindern, insbesondere unter dem Alter von 11 Jahren, bei uns zumindest in Deutschland und in Europa sehr, sehr selten ist.
Ja. Okay, das heißt also, dein Plädoyer ist ganz klar, diese Diagnosekriterien, die werden hilfreich sein und wahrscheinlich auch nützlich, um dann Studien besser vordefinieren zu können.
Ja, ja, absolut. Ich denke, das war auch wirklich notwendig, dass wir diese Kriterien jetzt vorgeschlagen bekommen. Die müssen sicherlich auch nochmal validiert werden in anderen Kohorten, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass die für die Zukunft auch uns begleiten werden.
Was ich ganz schön finde, ist, ähnlich wie in der MS-Leitlinie, ist auch jetzt in der MOGAD-Leitlinie wieder der Zusatz, wenn es keine bessere Diagnose gibt oder wenn es keine alternative Diagnose gibt. Damit hat man ja auch immer noch ein bisschen, sagen wir mal, Luft hinten raus. Finde ich sehr gut. Du hast dich ja selbst sehr intensiv mit dem Krankheitsbild beschäftigt, hast auch im Rahmen, sagen wir mal, einer klinischen Studie auch eine Therapie in der Kohorte getestet. Willst du das vielleicht auch nochmal ein bisschen darlegen?
Genau, also wir haben seit vielen Jahren eigentlich in Düsseldorf schon Erfahrungen mit Tocilizumab gemacht. Das ist ein Interleukin-6-Rezeptor-Blocker. Den haben wir schon vor über 10 Jahren in der Aquaporin-4-positiven NMOSD eingesetzt, hatten da erst einzelne Fallberichte, dann auch kleinere Kohorten, 8 Patienten hatten wir mal publiziert und im letzten Jahr dann nochmal eine Follow-up-Studie, insbesondere auch NMOSD-Patienten, insgesamt 36, die dann teilweise auch bis zu 10 Jahren schon behandelt wurden. Und dabei haben wir aber auch gesehen, dass 14 MOGAD-Patienten in dieser Kohorte dann waren und damit haben wir tatsächlich mittlerweile, also nach wie vor die größte IL-6-Rezeptor Antikörper behandelte Kohorte von MOGAD-Patienten in unseren, also publiziert. Und hier kann man sehen, dass die jährliche Schubrate zwar in dieser kleinen Kohorte doch auch deutlich abnimmt, also signifikant, ähnlich fast wie bei der NMOSD, sodass die IL-6-Rezeptorblockade tatsächlich eine der zukünftigen Therapieoptionen sein könnte, wie das ja eben jetzt auch in der Meteorit-Studie mit Satralizumab, also dem Nachfolgeprodukt im Grunde von Tocilizumab, untersucht wird.
Mhm. Kannst du vielleicht insgesamt was zur Therapie der MOGAD sagen? Ich meine, Zulassungsstatus, das wird einfach und kurz, aber vielleicht fasst du einmal zusammen, wenn du jetzt einen neuen Patienten mit dieser Verdachtsdiagnose siehst, wie so dein Algorithmus ist, den du durchschreitest.
Also ich denke, wichtig ist auch noch, sagen wir mal, zur Therapie gehört ja auch die Schubtherapie und hier kann man sagen, dass die MOGAD-Patienten insgesamt sehr, sehr gut auf Steroide ansprechen. Das auch, sagen wir mal, wenn ein Patient, habe ich einige auch schon erlebt, die auch beidseitig erblindet waren, dass wenn man die Patienten mit Kortikoiden und auch Plasmaseparationen behandelt, dass die sich auch wieder komplett erholen können und erstaunlicherweise auch MRT-Läsionen sich auch zurückbilden können. Also Patienten können schwere Entzündungen im MRT nachweisbar haben, die dann in Verlaufsuntersuchungen nicht mehr nachweisbar sind. Hinsichtlich der langfristigen Schubtherapie, da ist es sicherlich überhaupt zu fragen, muss man einen Patienten jetzt wie bei der Aquaporin-4-positiven NMOSD nach dem ersten Schub wirklich behandeln oder ist die Erkrankung möglicherweise doch etwas gutartiger und man kann vielleicht doch nochmal abwarten? Und das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. Hier gibt es Hinweise, sagen wir mal, wenn der Patient anhaltend zum Beispiel hochtitrig MOG-positiv ist, das wäre so ein Argument dafür, dass man ihn tatsächlich dann behandelt. Auch gestern hatte ich nochmal Daten aus dem NEMOS-Register auch zum ersten Mal gesehen, dass auch Sehnerventzündungen eher ein Risikofaktor dafür darstellen, dass weitere Schübe auftreten und auch natürlich die Erkrankungsdauer, also je länger jemand erkrankt ist, umso höher ist dann doch irgendwann auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweiter Schub kommt. Und das ist das, was wir ja behandeln und verhindern wollen. Dann stellt sich natürlich die Frage, welches Produkt nehmen wir? Es klang schon an, dass es keine zugelassene Therapie gibt. Es gibt erste Phase-3-Studien, die das natürlich auf lange Sicht dann möglicherweise auch ändern werden. Wir haben einige Erfahrungen mit Rituximab gehabt. Wir haben auch darunter Patienten behandeln können, die stabil sind, aber wir haben auch Patienten gehabt, die trotz vollständiger B-Zell-Depletion weiterhin Schübe hatten. Und wir wissen auch aus Daten von Daniel Wittem zum Beispiel 2020, dass Rituximab eine moderate Wirkung hat, aber bei weitem nicht so gut wirkt wie zum Beispiel bei der NMOSD. Man kann Azathioprin oder auch Mycophenolat Mofetil einsetzen. Auch hier, denke ich, ist die Effektivität moderat. Wir in Düsseldorf haben, wie gesagt, viel Erfahrung mit der Interleukin-6-Rezeptorblockade und würden off-label auch viele Patienten dann schon derzeit mit Tocilizumab zum Beispiel behandeln.
Da würde ich trotzdem gerne nochmal einhaken. Also wir haben ja dann offensichtlich generelle Immunsuppressiva, wenn du Mycophenolat, Mofetil ansprichst, Azathioprin oder dann eben monoklonale Antikörper. Das ist ja auch ein preislicher Unterschied. Würde man jetzt bei jeder Therapie sozusagen einen Kostenübernahmeantrag bei der Krankenkasse stellen, also auch für die genannten Azathioprin beispielsweise? Und wie ist da deine Erfahrung? Also ist das Tocilizumab etwas, was man leicht genehmigt bekommt, oder ist das bei jedem einzelnen Patienten ein langer Prozess?
Also die Immunsuppressiva haben wir bisher noch nicht als Initialtherapie eingesetzt, aber wir haben sie fortgeführt, wenn es von extern schon begonnen wurde. Tocilizumab beantragen wir tatsächlich jetzt bei jedem Patienten dann auch neu. Und da muss ich sagen, ist die Entscheidung dann 50-50 bisher. Also wir haben bisher schon Ablehnungen erhalten mit dem Verweis, man sollte doch eher Rituximab einsetzen. Bei einem anderen Patienten ist es problemlos genehmigt worden. Also da bin ich noch so bei 50-50.
Okay. Zuletzt gab es ja auch in dem Kontext nochmal eine Studie mit intravenösen Immunglobulinen. Wie würde man die einschätzen oder spielen die im Moment keine Rolle?
Doch, also Immunglobuline, da gibt es eine auch, sagen wir mal, mittelgroße Studie, kürzlich publiziert von John Chan von der Mayo Clinic von 2022. Auch muss man sagen, insgesamt nur 59 Patienten. Und dort konnte man aber eigentlich eine wirklich ganz gute Schubratenreduktion dann auch feststellen. Da muss man aber auch sagen, dass rauskam, dass es dosisabhängig ist. Also je niedriger die Dosis war, zum Beispiel 0,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, als Infusion reichte da nicht aus, sondern das mussten dann schon 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Von daher sind die Immunglobuline aus meiner Sicht im Moment mit Tocilizumab wahrscheinlich die First-Line-Therapie. Insbesondere kann man die natürlich auch sehr gut einsetzen bei Kindern, auch möglicherweise im Rahmen einer akuten Schubtherapie.
Ja, ich würde dich bitten, jetzt auch den Hörerinnen und Hörern nochmal ein Wort sozusagen zu eurer Organisationsstruktur drumherum zu erläutern, dass man einfach merkt, wenn man einen Patienten oder eine Patientin hat, die eben mit so einer Erkrankung aufschlägt, wo kann man sich gut hinwenden, wo gibt es eine größere Expertise, und ihr habt ja wiederum auch ein großes Interesse, die Leute in Register aufzunehmen, weil es eben ein selteneres Krankheitsbild ist, um überhaupt, sagen wir mal, gewisse Erfahrungen zu verläufen, Therapie ansprechen und so weiter zu sammeln.
Ja, also wir sehen uns natürlich in vielen Universitätskliniken als Teil des NEMOS-Netzwerkes, also Neuromyelitis Optica Studiengruppe. Dieses Netzwerk hat sich heute genau vor 15 Jahren hier in Berlin gegründet. Wir feiern das auch heute Abend noch. Eigentlich war das ein Netzwerk, was, wie gesagt, sich auf NMOSD konzentrieren oder spezialisieren wollte. Aber in den letzten Jahren hat man natürlich gesehen, dass insbesondere aus dem Bereich der seronegativen NMOSD-Patienten ungefähr 40% der Patienten auch MOC positive Erkrankungen hatten, die auch als NMOSD klinisch zumindest so definiert werden könnten, obwohl wir mittlerweile wissen, dass es eine eigene Krankheitsentität ist. Wir haben uns mit mittlerweile, ich glaube, 50, 60 Zentren in diesem NEMOS-Netzwerk zusammengetan. Wir haben insgesamt 1000 Patienten in unserer Datenbank drin. Und davon sind ungefähr 200 bis 250 Patienten tatsächlich MOGAD-Patienten. Die größten Zentren haben aus meiner Sicht so ungefähr 20 bis 30 Patienten. Das ist eine gute Anzahl, aber reicht natürlich nicht aus, um gute Wissenschaft damit zu machen. Von daher ist es immer sinnvoll, dass wir unsere Daten dann poolen und dann mit Patientenzahlen um die 250 dann auch gute Wissenschaft machen zu können. Wir haben dahingehend schon Arbeiten zur klinischen Charakterisierung 2016 publiziert, in den Folgejahren dann auch Daten zu Liquorbefunden. Das ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig. Hier konnte nämlich gezeigt werden, dass zum Beispiel oligoklonale Banden als Unterschiedsmarker vielleicht auch gegenüber der MS nur in 10-20% der Fälle tatsächlich positiv sind und die MRZ-Reaktionen, die ja in 60-70% der MS-Patienten auch mal positiv sein können, dass die in MOGAD-Patienten bei uns zumindest nie nachweisbar waren.
Das heißt aber, es wäre schon eine gute Idee, wenn man solche Patientinnen und Patienten identifiziert, sich dann ans Nemos-Netzwerk zu wenden, weil man dann quasi eine Idee kriegt, wo ist ein nächstes Zentrum und wo könnten die Patienten dann auch ins Register eingeschlossen werden. Ich meine, das ist ja ein Riesenschatz. Aber wie du sagst, halt auch Arbeit seit 15 Jahren, die da drin steckt. Da ist natürlich jeder Patient, jede zusätzliche Patientin total willkommen.
Ja, ja, absolut. Also zum einen natürlich, um das Register weiter zu füllen, ist das sehr sinnvoll. Also man kann uns natürlich auch im Internet finden. Wir haben eine schöne Homepage, da sind alle Zentren dann auch mit den Ansprechpartnern genau genannt. Die Zentren sind über ganz Deutschland verteilt. Das heißt, ich denke, keiner muss länger als 50-60 Kilometer fahren, um bei einem Nemos-Zentrum wieder auch einzutreffen. Und wie gesagt, es gibt jetzt auch die ersten Zulassungsstudien für neue Medikamente. Auch wir sind in Düsseldorf daran beteiligt, an der Meteorit-Studie, wo Satralizumab gegen Placebo untersucht wird. Und wir sind natürlich sehr interessiert daran, auch die Patienten möglicherweise in diese Studie aufzunehmen, um in dem Feld der also schubprophylaktischen Immuntherapien dann wirklich weiterzukommen. Und das geht bei diesen seltenen Erkrankungen ja eigentlich nur durch die Einschlüsse von diesen Patienten in Studien.
Ja, vielleicht noch so als Roundup neben dem Satralizumab als Studie. Wo erwartest du weitere Entwicklungen fürs Feld?
Ja, es gibt ja noch eine andere Zulassungsstudie, die einen humanisierten monoklonalen Antikörper gegen den neonatalen FC-Rezeptor untersucht. Das ist sicherlich auch ein spannendes Feld, auch ein Wirkmechanismus, der eben im Bereich der Myasthenie schon auch dann eingesetzt wird oder wurde. Und da sehe ich sicherlich noch Optionen. Ich glaube, die bei der B-Zell-depletierenden Therapie ist auch noch nicht das letzte Wort mit Rituximab gesprochen. Ich sehe da auch noch Potenzial nach oben. Also das wären noch so zwei andere Stränge, die wahrscheinlich es sinnvoll sind, weiter zu verfolgen.
Gut, das heißt, wir sehen da Dynamik im Feld. Und ich nehme an, die Studien entsprechen allen Kriterien mit Multicenter und so weiter. Und trotzdem kommt man am Ende doch auf überschaubare Patientenzahlen. Umso wichtiger ja nochmal der Aufruf, dass wenn irgendwo Patientinnen und Patienten detektiert werden, die dem Netzwerk zuzuführen, damit eben vielleicht auch Studien durchgeführt werden können, wo dann nicht Gruppengrößen von 20 versus 20 entstehen. Auch für die sind wir dankbar, aber die können natürlich nicht sozusagen die ganze Population abbilden.
Ja, absolut. Also gerne immer an uns oder auch an die anderen Nemos-Zentren die Patienten schicken. Die Studie mit Satralizumab ist jetzt mit 152 Patienten, glaube ich, geplant. Es ist eine Multicenter-Studie. Einige Zentren in Deutschland sind natürlich involviert, aber auch weltweit sind verschiedene Zentren dabei. Und wir freuen uns über jeden Patienten, den wir screenen und dann auch einschließen können.
Lieber Marius, vielen Dank. Ich glaube, du hast uns allen die MOGAD näher gebracht. Wir haben eine Vorstellung und ich glaube, die Arbeit im Nemos-Netzwerk und natürlich auch dein persönlicher Einsatz ums Krankheitsbild ist gar nicht hoch genug zu hängen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal.
Damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen und Neurologinnen. Wenn Ihnen oder euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um spannende Themen der klinischen Neurologie finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie beispielsweise Apple, Spotify, Google und Co. Und natürlich können Sie den Nervennahrungspodcast auch jederzeit googeln und reinhören.